Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von der Privatpiloten-Lounge. Diesmal bin ich ganz alleine unterwegs, aber Gott sei Dank muss ich nicht alleine hier was erzählen. Das wäre zu langweilig, deswegen habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Viele von euch werden die Verstärkung kennen. Monika und Alex sind bei mir. Moin ihr beiden.
Moin.
Wir hatten schon vor ein paar Wochen mal über eure Reise gesprochen, die damals in der Planung war. Und ich habe gedacht, jetzt wo die Reise zu Ende ist und was ich so auf Instagram gesehen habe, das könnte interessant sein für die Leute, die uns zuhören und vielleicht nächstes Mal mit euch mitfliegen wollen. Bevor wir aber darauf eingehen, habe ich gedacht, für die Leute, die uns zum ersten Mal hören und euch jetzt kennenlernen, wer seid ihr, wie seid ihr zum Fliegen gekommen und was machen die Airlovers?
Ja, da starte ich mal, oder? Also, ich bin Alex. Und bin zum Fliegen gekommen, 2008 schon. Da war so ein kleiner Flugplatz, da bin ich immer dran vorbeigejoggt und habe gedacht, immer das Fliegen ist ganz weit entfernt. Bis mich dann jemand am Zaun mal abgeholt hat und gesagt hat, magst du mal mitfliegen? Und ich dachte so, oh ja, bitte unbedingt. Ja, und dann war es eigentlich um mich geschehen. Und habe dann da angefangen mit meinem Schein, aber dann kam zwei, dreimal das Leben dazwischen, sodass ich tatsächlich meinen Schein erst in 2020 gemacht habe, wo ich dann auch Monika kennengelernt habe, wo dann auch unsere gemeinsame Geschichte begonnen hat. Aber vielleicht magst du gerade noch mal kurz von dir berichten.
Also ich heiße Monika und ich habe meinen Schein damals 2019 gemacht. Ich bin zum Fliegen gekommen über einen etwas ungewöhnlichen Weg vielleicht. Das war bei mir kein Kindheitstraum. Ich habe damals ein Buch gelesen. Und das war so ein Aufgabenbuch, über mehrere Monate ging das und dann war eine Aufgabe davon, sich den perfekten Tag zu überlegen. Und da kam bei mir dieser Gedanke vom spontanen Reisen mit rein in diesen perfekten Tag. Und über ein paar Ecken bin ich dann auf die Fliegerei gekommen. Also vielleicht war es damals noch gar nicht so konkret in diesem perfekten Tag, dass ich fliegen möchte, aber ich habe dann auf einmal so Begegnungen gehabt, so schicksalhaft wie auch immer, wo dann eben mir Jesenwang irgendwann mal untergekommen ist. Und da bin ich dann hin und habe einen Schnupperflug gemacht und dann war es um mich geschehen.
Wie so bei ziemlich jedem, der irgendwann mal einen Schnupperflug gemacht hat, ne? Und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, Airlovers zu gründen?
Ja, wie ich eben schon anfänglich sagte, Monika und ich haben uns dann in Jesenwang kennengelernt. Und da war an der es war kein Verein, sondern es war eine Flugschule oder beziehungsweise es ist eine Flugschule. Und man ist aber nicht so richtig in Kontakt gekommen mit den anderen Flugschülern, sodass wir uns gedacht haben, beziehungsweise Monika noch mit einer anderen Freundin zusammen, dass es doch schön wäre, einen Stammtisch zu machen, wo man sich einfach mal regelmäßig trifft und austauscht. Und so habe ich Monika kennengelernt, relativ am Anfang noch. Und diese Idee ist einfach verlängert worden, weil nachdem wir beide unseren Schein hatten, war für uns beide klar, wir wollen die Welt erobern, fliegerisch. Und da ist es einfach sehr hilfreich, wenn man sich eben auch mit erfahreneren Piloten austauscht. Und bei unserem Platz haben wir natürlich fantastische Gespräche in unseren Stammtischen geführt. Allerdings sind da natürlich auch Begrenzungen, weil es einfach eine bestimmte Anzahl an Menschen da gibt und Experten und Menschen, die halt einfach oder Piloten, die auch einfach fliegen. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, wir wollen darüber hinaus wachsen und deswegen holen wir uns doch einfach die Experten zu uns. Und bevor wir das nur für uns machen, machen wir das doch eigentlich für eine Gemeinschaft. Und da war so ein bisschen auch die Idee von Airlovers entstanden, die zusätzlich noch in der Corona-Zeit entstanden ist, weil, wie jeder weiß, ist da alles ein bisschen anders gelaufen und irgendwie die ganzen Leben sind so ein bisschen durcheinander gewürfelt worden. Und ich kam in der Zeit auf die Idee, ein Logo zu entwickeln, das wir hier so wunderbar präsentieren können. Und Monika kam auf die Idee, dass sie sich halt auch mit der Fliegerei beschäftigt, aber sogar etwas intensiver, nicht nur bildlich, sondern eben auch mental. Und die beiden Punkte plus die Idee, dass wir gemeinsam die Welt entdecken möchten, fliegerisch, mit Experten zusammen und uns gemeinsam gut vorbereiten wollen, waren eigentlich der Anfangsstoß für Airlovers.
Richtig. Und ihr seid praktisch eine Community. Man kann sich bei euch, ich sag jetzt mal, einkaufen oder eine Membership erwerben und dann regelmäßig interessante Sachen hören. Und ihr habt ja wirklich interessante Gäste, was ich da so immer mitbekomme.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, stimmt. Also es war jetzt gar nicht so ausschlaggebend, ob die Leute bekannt sind, sondern tatsächlich haben wir auch schon viele gehabt, die vielleicht nicht bekannt sind, aber die trotzdem unfassbar interessante Dinge einfach zu erzählen wissen. Und ja, wir hatten auch Leute da wie Smudo oder dem Anil Stief oder Robert Senteff. Das sind so Leute, die kennt man vielleicht eher mal, oder auch den Rainer Krumm. Aber wie gesagt, die Bandbreite ist sehr groß von interessanten Leuten da draußen, die fliegen. Und uns ist es dann eben wichtig in diesen Sessions, dass wir dann in den interaktiven Austausch gehen. Das heißt, jeder, der teilnimmt, gestaltet auch mit, darf seine eigenen Fragen mit einbringen. Und ja, dadurch wird es natürlich auch sehr individuell und sehr spezifisch auf das, was die Leute wissen wollen, was sie interessiert. Und es ist nicht nur der Frontalvortrag von dem Speaker, der halt aus seiner Sicht erzählt, was interessant ist, sondern es ist eine Mischung.
Und das ist auch der große Unterschied hier zum Podcast zum Beispiel. Im Podcast fragen wir die Leute nur das, was Fritz und mich interessiert. Und da können die Leute nicht mitmachen und ihre Fragen stellen. Von daher absolut spannendes Format, was ihr da habt. Aber das ist ja nur Teil von den Airlovers. Genauso wie wir die Hörerreise machen, macht ihr auch Reisen deutlich besser strukturiert, würde ich sagen. Und die Sprünge werden auch immer größer. Während wir uns noch in Europa aufhalten, seid ihr eigentlich schon weltweit unterwegs.
Wie gesagt, unser Ziel oder unsere große Vision ist ja, mit 80 Piloten um die Welt zu reisen. Das kann man jetzt auf unterschiedlichste Art und Weise auslegen, ob wir insgesamt mal mit 80 Piloten unterwegs waren oder es ist letztendlich an die 80 Tage um die Welt angelehnt, logischerweise. Aber Monika und ich haben große Träume und wir haben sehr viele Ideen und haben gedacht, na gut, wenn nicht jetzt, wann dann? Also sind wir eben in Europa gestartet, vor 3 Jahren mittlerweile, vier Jahre, wo wir erst dann durch Ungarn und Italien und Österreich gereist sind. Dann haben wir die Skandinavien-Tour gemacht. Im letzten Jahr waren wir Florida und Bahamas. Und in diesem Jahr haben wir dann tatsächlich Südafrika, Botswana und Simbabwe gemacht. Und das ist so aktuell der Status, weil die Online-Sessions, von denen Monika eben gesprochen hat, die sind natürlich auch ein Teil der Vorbereitung auf diese Reisen, weil wir möchten natürlich in den Sessions wertvolle Informationen und auch Wissensstände weitergeben, die einmal für jeden Privatpiloten interessant sind, den man natürlich hier in den Alpen, am Meer und keine Ahnung wo überall anwenden kann. Aber natürlich ist es einfach auch wichtig, um auf diese Reisen zu gehen, ob allein oder eben gemeinsam mit uns oder auch mit euch, dass man einfach entsprechend vorbereitet ist, immer Ansprechpartner hat und eben seine, vielleicht eine gewisse Unsicherheit, die man manchmal auch hat, offene Fragen, dass man einfach immer einen Kontakt hat, der dazu beiträgt, da quasi sicher in die Flugvorbereitung zu gehen. Und wir wissen alle, je sicherer die Flugvorbereitung oder je besser die Vorbereitung ist, desto besser der Flug.
Bei so einem Abenteuer kann ich mir auch echt vorstellen, dass das dann schon Piloten sind, die ein bisschen weiter sind in ihrer fliegerischen Karriere, oder? Das sind jetzt nicht die Leute wie ich, die irgendwie vor 2 Wochen, 3 Wochen den Schein gemacht haben.
Meinst du jetzt die mitfliegen oder die dann Briefings geben?
Genau, die mitfliegen.
Die mitfliegen.
Also die sich das zutrauen.
Also wir hatten tatsächlich einen Teilnehmer, der hatte gerade frisch seine PPL gemacht und wir haben in allerletzter Sekunde seine Lizenz noch bekommen, damit wir ihn anmelden konnten für die Validierung.
Wow.
Ja, das war echt sehr mutig und haben wir aber auch gut geregelt bekommen. Der hat eben dann den Guide direkt nebendran gesetzt bekommen in dem Fall. Und die restlichen Crews, die waren alle so weit, so sicher, dass sie eben allein losgeschickt werden konnten. Also man muss sagen, wir haben da vorher auch sehr, sehr intensiv geübt im Buschpilotentraining. Und so hat auch dann dieser Neuling sozusagen seinen Spaß gehabt. Also es ist möglich, wenn man möchte.
Krass. Dann lasst uns doch mal die Reise von ganz vorne anfangen. Wir hatten ja, wie gesagt, vor ein paar Monaten ist es ja schon her, mal eine Folge gemacht, wo ihr dafür Werbung gemacht habt, wo ihr auch gesagt habt, was so auf denjenigen zukommt. Und ihr habt gerade schon erwähnt, dass eine intensive Vorbereitung notwendig ist. Woraus bestand das denn?
Also die Vorbereitung für die Reise hat tatsächlich schon Wochen vor der Reise begonnen. Denn wir haben uns alle auch schon, es war ziemlich genau 8 Wochen, bevor die Reise stattgefunden hat, haben wir uns online erstmal kennengelernt. Wir haben die Crews zusammengestellt, wir passt gut miteinander, Flugstunden als auch von den Persönlichkeiten her. Unter anderem eben auch, dass der neue PBLer quasi dann auch den Guide an seiner Seite hat. All solche Sachen sind alles schon bereits in der ersten Session, also in einer Online-Session, besprochen worden. Dann hatten wir eine Online-Session zum Thema Luftrecht und da ging es einfach darum, dass wir uns auf die Validierung vorbereiten. Das heißt, gerade im, weil wir sind ja von Südafrika aus gestartet, das heißt, wir haben auch eine südafrikanische Validierung gemacht, woraufhin man eben eine Art Exam in Airlaw schreibt, also im Luftrecht. Und das ist klassisch, wie wir das von hier aus kennen, halt eben auch ein Multiple-Choice-Test. Und man muss aber dennoch dieses Luftrechtsbuch einmal durchgearbeitet haben. Und darüber hinaus gibt es halt auch verschiedene Apps, wie wir das von hier aus auch kennen, die man eben auch arbeiten muss. Also man kriegt es nicht geschenkt, das muss man an dieser Stelle wirklich sagen. Und dafür haben wir einfach eine Session gehabt, wo wir halt auch, ich weiß gar nicht, das war knapp 4 Stunden, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo wir durch die verschiedensten Themen durchgegangen sind, sodass jeder schon mal einen Einblick hatte und auch wusste, wo steht er. Weil am langen Ende sind es trotzdem sehr ähnlich zu unserem PPL, also zu unserem EASA-PPL, die Fragen, wie viel muss jeder für sich dann nochmal tun, damit man da halt auch in Südafrika durchkommt. Und eine weitere Session haben wir gemacht dann mit dem Toni, der ist dann auch bei uns mitgeflogen. Der war nicht nur Fluglehrer, der hat auch nicht nur die, also wir müssen mit der PPL, also mit dem PPL-Examen oder beziehungsweise mit dem Airlock-Examen musste natürlich auch noch ein Flug gemacht werden. Also ein Testflug nennt sich das bei denen und der ist 2,5 Stunden lang und der ist ähnlich wie bei uns eigentlich ein PPL-Prüfungsflug. Und Toni war quasi ein Abnehmer dieser Prüfungsflüge, gleichzeitig unser Guide und halt eben auch derjenige, der mit uns die ganzen Briefings gemacht hat und uns auch bei den Ländergrenzen geholfen hat. Und mit ihn haben wir halt auch im Vorhinein schon kennengelernt, sodass wir auch da einfach schon mal wussten, was auf uns zukommt, wenn wir vor Ort sind, wo wir vielleicht auch hier nochmal zu Hause vielleicht 2, 3 Flüge gemacht haben, wo jeder dann nochmal wirklich gut geübt war. Und genau, und dann gab es halt einfach nochmal diverse Sessions, wo wir uns untereinander ausgetauscht haben, was organisatorische Themen angeht, wie Telefonkarten, natürlich auch die klassischen Navigationskarten und so weiter. Also es ging schon früh los, bevor es eigentlich gestartet ist.
Und wann ging es genau los bei euch?
Also ab.
Also mit dem Flug rüber?
Also wir haben uns am 9. Juni zusammen getroffen. Das heißt, man fliegt dann ja immer über Nacht, sowohl nach Afrika als auch von Afrika wieder zurück. Und dann ging es auch direkt in die Vollen. Also da waren dann gleich erste Briefings angesagt und ich glaube, Luftrecht haben manche auch schon geschrieben an dem ersten Tag oder alles da. Ja. Also das werden wir wahrscheinlich das nächste Mal etwas oder ziemlich sicher sogar etwas entzerren, dass wir da erstmal einen Tag haben zum Ankommen. Den sollte man sich gönnen. Also das mal als Tipp gleich an der Stelle.
Ihr wolltet viel fliegen,
Ja, genau.
ne?
3 Wochen sind doch kürzer, als man denkt.
Ja, wenn man so viel zu sehen hat, bestimmt. Hattet ihr denn eine Route schon vorher im Kopf für euch oder war das mehr oder weniger offen und gucken, was die Guides sagen?
Also die Route war schon vorgeplant, weil wir letztendlich natürlich ein heges Interesse an besonders spannenden Orten hatten, wie natürlich Kalahari, Okavango-Delta, also Shube-Nationalpark und auch Victoria Falls. Das waren natürlich alles Ziele, die mit Sicherheit auch sehr viele Leute kennen und mit Sicherheit auch viele bereisen wollen oder es vielleicht auch schon getan hat. Und das war für uns natürlich einfach auch so das große Ziel, das mal auch fliegerisch zu erleben. Und, wenn ich noch ergänzen darf, wir hatten noch das Ziel, die südafrikanische Iru zu besuchen, weil da hatten wir nämlich eine Einladung dazu. Das heißt, das war geplant, auf jeden Fall unsere Tour dort abzuschließen.
Sehr cool. Ja, das war bestimmt ein Highlight. Da kommen wir später auch bestimmt noch zu. Jetzt seid ihr da angekommen, habt keine Zeit verstreichen lassen und seid gleich in die Flieger gestiegen. Vorher habt ihr natürlich diesen Test gemacht, was ihr gerade alles erzählt habt. Wie war so die Erfahrung auf dem Flugplatz? Ist das anders als bei uns?
Anders. Auf dem Flugplatz selbst, wie meinst du die Frage?
Naja, also sagen wir mal so, ich glaube, dass es bei uns einige Leute gibt, die sagen, fliegen in Afrika, da stehen ein paar Flugzeuge, so Klapperkisten, so wie man sich das teilweise aus diesen komischen, aus diesen afrikanischen Airlines vorstellt, wo der Pilot noch selber die Tür zumacht und solche Geschichten. Und ich gehe einfach, oder jeder kann an das Flugzeug gehen und einfach los drauf losbrausen und sonst was. Klärt uns mal auf, wie es wirklich ist.
Also wir sind ja von Johannesburg beziehungsweise Brakpan, was ein Teil von Johannesburg ist, gestartet. Und das ist letztendlich ein Airfield, in dem es
wie bei uns. Du hast eine normale Asphaltbahn, da stehen sehr gut gepflegte Maschinen rum. Also das ist jetzt nicht, dass man da jetzt irgendwann denkt, um Gottes Willen, ich bin im Busch. Das kann man jetzt nicht sagen. Also wir haben gesittet oder wir sind gesittet gestartet. Was änderte sich? Nein, also wir haben. Also muss ja Steigerung sein, der Spannungsbogen muss ja da sein. Also wir haben tatsächlich, wir haben die Briefings gemacht, wir haben den Test gemacht und dann auch diese PPL-Examen, das war dann, oder diesen Testflug, das war wirklich, wie wir das von hier aus kennen. Also auch die Maschinen von dem Vercharterer, mit denen wir unten in Südafrika zusammenarbeiten, die sind top gepflegt, da ist auch alles gemacht von der 50-100-Stunden-Kontrolle, was auch immer. Also wirklich, es wurde noch am Tag, bevor wir wirklich dann wirklich auch vom Brakpan weggegangen sind, nochmal Ölwechsel gemacht. Also das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also da auch nochmal ein großes Danke. Das können wir wirklich so sagen. Von daher war das eine relativ vertraute Angelegenheit. Für uns war es aber eben wichtig, weil wir wussten, dass es sich ändern wird, dass wir diesen Buschpilotenkurs dazu machen. Und bei dem Buschpilotenkurs ging es tatsächlich darum, dass wir 3 Tage, circa 3 Stunden, jeder von uns ein intensives Training gemacht hat, wo es dann wirklich auf die diversesten Airstrips gegangen ist, aber mit gut gepflegten Maschinen. Also wir sind nicht mit Klapperkisten geflogen, wir sind, also es waren Scheiben drin und alles, was wir so wilde Geschichten von YouTube kennen, nein, das war alles. Wir sind mit Cherokees durch die Gegend geflogen, also Piper Cherokee und auch Diesel Cessnas, das war alles ganz, ganz wunderbar. Aber eben auf Airstrips von Gravel, Sand, Gras, und Gras meine ich jetzt nicht unseren schönen englisch gepflegten Rasen, ja, wo vielleicht ein Kartoffelacker dazwischen ist, aber sondern Gras meine ich halt auch wirklich, was der Propeller auch nicht so gerne mag. Also wo man wirklich schön auf dem Hauptfahrwerk aufsetzen muss. Oder dann hatten wir noch.
Oder auch nur ein Kiss and Go, haben
Ein
wir
Kiss and
gelernt.
Go,
Nicht Touch
ja.
and Go, sondern Kiss and Go.
Süß.
Wo man wirklich nur ganz leicht und schnell wieder weg, um halt eben der Maschine nichts Böses zu tun. Und was da tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig war, und das war einfach auch ein sehr gutes Learning für uns, dass wir halt erst eine Low-Level-Inspection machen. Also wir sind erst über den Flugplatz natürlich drüber, um zu schauen, was ist noch am Verkehr da, von welcher Seite fliegen wir den Airstrip an. Aber eben dann halt auch, ist die Bahn überhaupt, ja, zu belanden, nicht so landbar, so heißt es. Und das ist in der Tat wirklich sehr wichtig, weil die Airstrips werden betrieben von Landwirten, weil ich meine, das Land ist riesig und die haben halt einfach für die kürzeren Wege letztendlich brauchen die ihre Flieger oder auch um ihr Land zu bewässern, zu düngen und so weiter, ist es halt einfach wichtig, dass sie ein Flugzeug haben. Und wir durften aber eben diese Airstrips verwenden und benutzen, aber die achten jetzt natürlich nicht so darauf, wie jetzt bei uns, wo einfach eine Flugplatzleitung da ist und ein Betreiber, der halt sagt, das muss immer alles picobello sein, sondern man muss letztendlich einmal drüber fliegen und schauen, in welchem Zustand ist die Bahn und vor allen Dingen, was befindet sich auf der Bahn. Und da hatten wir wirklich sehr interessante Erlebnisse von Giraffen direkt auf der Schwelle, Nashörnern, Böcken aller möglichen Art und Weise, natürlich auch Reifen. Also was halt gerade so da war. Also es war sehr, sehr viel Wildnis. Und aber halt auch, wenn der Bauer gerade seinen Trecker am Umbauen war, dann war das auch da. Also teilweise Parkplatz. Also wir hatten lustige Erlebnisse, was das angeht. Deswegen Low-Level-Inspection absolut notwendig, bevor man wirklich landen möchte.
Gut, das ist ja schon eine Besonderheit. Gab es denn noch andere Besonderheiten, die ihr beim Fliegen in Afrika für euch festgestellt habt? Irgendwas, was komplett anders war als hier?
Also ich weiß nicht, ob es komplett anders war, aber der Fokus war deutlich höher, und zwar dieses Fliegen nach Hosenbodengefühl. Ja. Also wirklich mit deinen Sinnen, ne, wie, was hat er gesagt, was siehst du, was hörst du, was spürst du? Das spielt eine ganz andere Rolle, weil das geht nicht mehr darum, nach den Zahlen zu fliegen, ne, flying the numbers, sondern es ist extrem das andere. Du musst eben, wenn du eine Platzrunde machst, dann musst du wirklich gucken, dass du die so klein machst, dass du den Platz nicht aus dem Auge verlierst. Du fliegst nicht 1000 Fuß über Grund, sondern du guckst, dass du möglichst schnell wieder auf den Platz kommst, weil du möchtest ja in dem Moment auch viele Landungen fliegen einfach, ne? Auch des Spaßes willen einfach. Und dieses, ich fliege auf Sicht und ich entscheide selber, in welcher Höhe ich jetzt gerade unterwegs sein möchte, und ich entscheide, wo ich langfliegen möchte, weil ich da eben dem Fluss folge oder so. Das ist halt wirklich freies Fliegen.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Südafrika hat ja auch ein paar höhere Berge. Gut, bei euch war es, glaube ich, relativ frisch, als ihr da wart. Das heißt, mit Dichtehöhe habt ihr jetzt nicht so zu kämpfen gehabt, oder doch?
Sagen wir mal so, nicht so wie im Sommer logischerweise. Also gerade in Südafrika hatten wir tatsächlich teilweise Temperaturen um 0 Grad. Das wurde natürlich, je weiter wir in den Norden gekommen sind, weitaus wärmer. Aber du hast vollkommen recht. Letztendlich sind wir auf 5000 Fuß, war Ground bei uns, also Elevation, auch Blackburn war 5000 und auch am Buschpilotenkurs, das war immer zwischen 4.500 und 5000 Fuß. Also das heißt, die Startberechnung ist halt schon letztendlich wichtig. Also wir haben auch unter anderem letztendlich kurzes Starten gelernt, wo wir mit 20 Grad Klappen starten, dann zurück auf 10 gehen und dann letztendlich erstmal Fahrt und Höhe beginnen, also aufnehmen. Und es ist schon andere Fluggegebenheiten, einfach durch die dichte Höhe. Und je weiter wir in den Norden gekommen sind, desto mehr war das natürlich auch ein Thema, wobei es da natürlich dann auch wieder ein bisschen flacher wurde. Und ich denke schon, dass das im Hochsommer, auch wenn wir das jetzt tatsächlich nicht ganz so erlebt haben, dann wird die Landebahn, auch eine weit über 1000 Meter lange Startbahn, wird dann schon kurz.
Und dennoch war bei jedem Start das Leanen am Boden Standard.
Ja, das auf jeden Fall. Und es gab auch einen Tag, der war, ja, da war die Front quasi schon, also die war kurz hinter uns, also das heißt, das Wetter schlug schon so ein bisschen um. Und da waren wir auf einem Ranch Airstrip, der war dann doch gefühlt etwas kürzer, als wir es erwartet haben. Also das ist dann doch, da wird einem dann doch schon irgendwann mulmig, wenn man sich denkt so, oh shit, das dauert jetzt doch hier alles etwas länger, als ich es jetzt eben noch geplant habe. Es ist, wie gesagt, war alles safe und es war auch richtig geplant, aber es ist dann doch, wenn es unverhältnismäßig lang wird für einen eben, wenn man aus dem Gefühl gerade in Afrika fliegt, dann wird es schon komisch, ne? Aber das ist halt tatsächlich anders.
Das glaube ich. Um das Thema aufzugreifen, anders. Wie sind die Piloten da so drauf? Habt ihr da interessante Charaktere kennengelernt oder sagst du, Piloten auf der Welt sind alle gleich?
Also ich sag mal, die wir jetzt kennenlernen durften, das waren verschiedene, also unter anderem logischerweise die Fluglehrer, die uns begleitet haben auf dem Buschpilotenkurs. Dann waren es also auch hochinteressante Helikopterpiloten haben wir kennengelernt. Aber grundsätzlich, es ist jetzt nicht so, dass wir direkt, ich sag mal, Harakiri-Buschpiloten, ich mache alles, wie es mir gerade passt. Die fliegen natürlich schon ein bisschen mehr wie die Cowboys, aber die wissen schon ganz genau, was sie tun. Also es ist nichts unsafe. Das muss man an dieser Stelle wirklich sagen. Das Schöne an der Sache ist einfach dadurch, dass wir uns ausprobieren durften, dass wir an die Grenzen der Maschinen gehen konnten. Das ist einfach auch mal ein super gutes Learning, um hier zu fliegen. Aber es war nie unsafe. Also es ist jetzt nicht, falls du in die Richtung gehen wolltest, jetzt mit deiner Frage das nicht, aber es ist schon ein bisschen fliegen wie die Cowboys.
Wie du es gerade gesagt hast, also nur weil man nicht so fliegt wie bei uns mit irgendwie Sicherheitspuffer mal 10, heißt es ja nicht, dass es nicht funktioniert, ne? Weil wir wissen das von anderen Ländern und wenn ich so an Alaska-Piloten denke und sowas, die stürzen zwar ab und zu mal ab, aber ja, man kann fliegen und
Ja, und die stürzen auch nicht ab.
wahrscheinlich
Da
haben die
kannst du auch.
ihre Piloten, genau, und wahrscheinlich haben die ihre Maschinen sogar noch besser im Griff als wir, die wir nur so ab und zu mal fliegen und nicht so viel nach Hosenboden, wie ihr es so schön gesagt habt.
Also ich finde halt tatsächlich, also was ich gelernt habe in der Ausbildung, ist immer dieses, ne, Höhe halten, Richtung halten, immer ganz exakt fliegen und so weiter. Und ja, mit der Speed vor allem muss man schon sehr exakt fliegen. Je schneller es wird und je mehr man landet und so weiter, dann ist das schon ein Faktor, der mir viel geholfen hat. Ich habe mal am Anfang nicht so sehr auf die Speed geachtet, vor allem als ich dann irgendwann müde wurde, ne? Nach 3 Stunden Fliegen. Das war dann irgendwann anstrengend und dann habe ich gemerkt, so, ich habe meine Speed nicht mehr richtig im Griff und dann funktioniert auch nichts mehr. Aber wenn du die Speed hast, dann funktioniert es gut. Das hat mir dann in den nächsten Tagen wieder gut geholfen. Aber das ist halt, ne, bei der Ausbildung hat man einfach dieses exakte Lernen fliegen gelernt und jetzt war das so ein Kontrast, aber ein sehr schöner Kontrast.
Das glaube ich. Du hast es gerade gesagt, 3 Stunden fliegen. Da kam mir gerade die Frage, man hat ja in Deutschland immer so ein, oder zumindest geht es mir so, so einen schlechten Vergleich, wie groß sind eigentlich andere Länder? Südafrika ist wahrscheinlich von den Ausmaßen her ganz anders als Deutschland. Vielleicht können wir das in Flugstunden messen. Wie viele Flugstunden habt ihr denn für die Route gebraucht?
Für die gesamte Route, also für den Buschpilotenkurs, das war jetzt keine klassische Route, die wir abgeflogen sind, da wir hatten eine Base, von der wir halt morgens gestartet sind und dann eben abends zurückgekommen sind. Und da ist jeder von uns ungefähr 3 Stunden geflogen,
Pro Tag.
pro Tag, genau. Und wir haben im Schnitt, also wenn es schlecht lief, 12 Landungen gemacht, bis spitzenmäßig war einer, ich glaube, der hatte 22 Landungen. Also meine höchste Landung waren 17 Landungen.
Wow.
Und das in 3 Stunden. Und das ist, also da muss ich Monika voll und ganz recht geben. Also nach 2, 2,5 Stunden war echt so, wie geht die Landekonfiguration nochmal? Wie war das? Da ist Hosenbodengefühl weg, da ist der Kopf weg. Du bist dann irgendwann froh, wenn du nach Hause kommst, was essen kannst und was trinken kannst. Also Tränke hast du natürlich dabei, aber es geht natürlich völlig unter, weil einfach im 5-Minuten-Rhythmus teilweise wirklich gestartet und gelandet worden ist. Daher waren es da dann tatsächlich 9 Stunden in 3 Tagen. Und auf der Strecke dann tatsächlich ist jeder von uns um bei 22 Stunden geflogen. Und wir haben uns halt immer ein Cockpit geteilt, so dass die Route insgesamt circa 44 Stunden lang war.
Wow, das ist also
Hat sich ein
schon.
bisschen differenziert, natürlich auch nach die Cherokee war auch ein bisschen schneller jetzt als die Cessna, die 172er Diesel Cessna. Also die sind dann vielleicht 1 Stunde oder 2 mehr geflogen. Aber um bei waren es dann 44 Stunden auf der Tour.
Also schon ordentlich. Jetzt seid ihr ja auch noch die Organisatoren dieser ganzen Geschichte. Das heißt, ich kenne das nur zu gut. Man ist mit dem Kopf irgendwie halb beim Fliegen, halb beim Organisieren. Was muss noch gemacht werden und so weiter? Gab es da besondere Herausforderungen, die ihr so nicht hattet? Ich weiß nicht, wie sah es mit Sprit aus? Was war so die größte Herausforderung?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten eine fantastische Unterstützung. Ich bin ganz bei dir, was das Thema Organisation angeht. Du bist natürlich immer beim Kunden oder bei den anderen Piloten, weil du möchtest natürlich auch, oder wir möchten das genauso wie ihr, dass es allen gut geht, dass alle versorgt sind, dass eben Spritverfügbarkeit da sind, Zolldokumente, alles, was man braucht, eben für die Immigration, Essen, Getränke, logischerweise, dass einfach, wir wissen alle, wenn nicht genügend Essen in einem drin ist, dann fliegt man auch nicht gut, ne? Konzentration lässt nach. Also von daher, das ist natürlich ein Punkt. Und der andere Punkt ist aber wirklich bei der Organisation durch den begleitenden Guide, den Toni, der diese Tour so nicht exakt geflogen ist, aber vieles von der Tour natürlich schon kannte und sehr viel Erfahrung hatte. Ich weiß gar nicht, es war seine, er hat es gesagt, ich habe gerade die Zahlen nicht parat, wie viele Safaris er schon geflogen ist, aber sehr, sehr viele. Und das hat immens viel Druck von uns abgenommen, beziehungsweise auch den Arbeitsflow. Aber es ist natürlich, auch das wisst ihr, ob es Bildbearbeitung ist, Kommunikation nach außen, die Kundenbetreuung, dass es mit den Hotels passt, wenn ein Zimmer nicht passt, dass das nochmal geändert wird und so weiter, das bleibt natürlich. Ja. Aber machbar. Also von daher, es war jetzt alles schön und gut. Also ich habe jetzt da nicht irgendwie was Negatives im Kopf, oder? Habe ich es alles verdrängt und schön gesprochen, weil Afrika so geil war.
Und vielleicht zum Thema Sprit. Also wir hatten ja zwischendrin schon immer große Flughäfen auch. Also gerade auf der Tour, da wurden dann die Sandstrips oder Dirtstrips eher weniger eigentlich. Und dann waren, klar, wir hatten auch welche, ne, bei den einzelnen Lodges, waren, glaube ich, 3 oder 4 Stationen mit Sand.
Aber wir hatten
Aber
viel Border Crossing und
ja, genau.
deswegen musstest du sowieso häufig eben an große Plätze, um erstmal Immigration zu machen. Dann auch Sprit kein Thema. Na?
Alles klar.
Ich war
Das heißt, ihr konntet das Fliegen genießen?
absolut.
Sehr gut. Was waren denn so für euch so die Magic Moments, die Highlights, wo ihr gedacht habt, boah, deswegen sind wir hierher gekommen?
Also für mich war es auf dem Buschpilotenkurs dieser Crocodile River. Das werde ich auch nicht müde zu erzählen. Ich fand es einfach mega. Da hast du mal so richtig. Also wir wollten ja früher mal Kunstflug machen und irgendwie hat es bis heute leider nicht geklappt. Aber das war schon nah dran. Also wenn du so unter dem Aspekt denkst, du möchtest einfach mal den Flieger ausprobieren, ne? Wie der um Kurven gehen kann, was du so anstellen kannst mit so einem Flieger. Und da ging es eben darum, dass wir dem Fluss folgen sollten und der war sehr, sehr geschlängelt. Und das heißt, du hast dann auch schon mal so eine ja, knapp 180-Grad-Kurve einfach gedreht. Und dann heißt es halt voll in die Eisen, also voll nach rechts zum Beispiel mit Querruder und Seitenruder, dann Neutralstellung. Dann voll nach hinten ziehen und dann rum um die Kurve. Und dann ist Irrsinn, wie dynamisch so ein Flieger dann sein kann. Ne? Das war ja eher so eine Piper Cherokee ist ja schon ein recht gemütliches Ding eigentlich, aber mit ordentlich Power unterm Hintern. Und das hat halt echt Spaß gemacht, solche Sachen. Oder wir sind mal Chandelle geflogen auch. Das war cool. Und überhaupt halt dieses Fliegen nach Hosenbodengefühl, das ist absolut meins. Da Da kriege ich Leuchten in den Augen.
Da geht das Fliegerherz auf, ja.
Ja.
Ich sehe es.
Ja, und auf der Tour, was war so dein Highlight?
Also für mich waren es zwei Highlights, ehrlich gesagt. Einmal, weil ich für mich immer mal über das Okavango-Delta selbst fliegen wollte. Das haben wir dann auch gemacht und das war wirklich, wo ich dachte, jetzt bin ich in Afrika und fliege selbst. Und das war einfach wirklich, das war einer der großen Momente. Und der zweite große Moment war wirklich die Victoria Falls, wo wir zusätzlich auch, was wohl nicht ganz gängig ist, dass wir halt wirklich am Fluss entlang wirklich direkt zu den Victoria Falls fliegen durften. Also du brauchst da dann natürlich Freigaben und du musst auch, wenn du über die Victoria Falls reisen möchtest, wirst du quasi gestaffelt. Es durften in 4000 Fuß waren die Microlights unterwegs. Nee, stimmt nicht.
Wir waren da
Die,
3000.
ja, warte mal, jetzt, nee, 6000, wir waren in 6000 Fuß. 6000
Okay.
Fuß, nee, MSL.
Genau, 3000 AGL und
Nee,
6000
nicht
MSL
ganz, weil
wahrscheinlich,
wir
oder?
waren irgendwo bei 4.500. Ist ja wurscht. Also, also wir waren auf jeden Fall in 1000er Fuß, waren wir gestaffelt zwischen Hubschrauber, Microlights und wir eben. Und es durften jeweils immer zwei Maschinen entsprechend auf den Höhen über den Victoria Falls kreisen. Und das war halt einfach schon sehr, sehr geil. Und da die ganze Strecke halt auch schon am Fluss entlang zu fliegen, das war, ja, es war für mich auf jeden Fall mit einer der Highlights.
Das glaube ich. Und dann, Moni, hast du ja noch erzählt, gab es am Ende der Tour noch ein anderes Highlight, was ihr ja schon angekündigt hattet, dass ihr bei euer Tourende praktisch auf der südafrikanischen Ero feiern konntet. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, der Kontakt ist auf der Aero Friedrichshafen entstanden. Da hatte die Louise von der Aero Südafrika mitbekommen, dass wir eine Afrika-Tour planen. Also es war aber noch sehr unkonkret damals. Und dann meinte sie, kommt doch bei uns vorbei, lasst uns doch ein Fly-in machen. Und das wäre doch schön, so zum Abschluss der Tour. Und das haben wir einfach aufgegriffen und wir hatten so viel Spaß. Das war nicht nur die Louise, sondern auch ihre liebe Kollegin Diana. Und wir hatten, also das sind zwei, die haben so tolle Energie, jetzt gehst du jedes Mal gut gelaunt aus dem Call raus mit den beiden. Und die haben uns auch super süß empfangen dann auf der Aero und da durften wir dann sogar einen kleinen Vortrag halten, eben ganz frisch mit unseren Erfahrungen, die wir gerade in Afrika gesammelt hatten, von der Validierung bis zur Tour und so weiter. Und dann hatten sie uns am Abend noch einen, also da waren natürlich auch da so After-Messe-Party, ne, und dann hatten sie einen Wahnsinnsbuffet aufgefahren mit Whisky und Weintasting und wir hatten noch super schöne Unterhaltungen auch mit Local-Piloten da und schöne Kontakte geknüpft. Es war wirklich ein toller Abschluss für die Tour. Ja.
Sehr cool. Und Slots musstet ihr keine buchen.
Das war gemacht für uns. Nein, wir sind da wirklich, wie Monika schon sagte, also Jana und Luis, falls ihr das jemals hören solltet, wirklich nochmal vielen Dank. Die haben wirklich Wort gehalten. Aus dieser kleinen Idee, die da mal auf der Aero in Friedrichshafen entstanden ist, quasi fast 12 Monate später, etwas länger als 12 Monate später, haben wir es wirklich umgesetzt und es war einfach toll. Wir sind da wunderbar hofiert worden. Also wirklich, es war wie auf Händen getragen zu werden. Und wir hatten so viel Spaß auf dem Weg dahin, schon unterjährig. Das war einfach echt toll. Hat Spaß gemacht.
Wie kann man denn die beiden Eros vergleichen? So, das, was ich von den Bildern gesehen habe, ist das ja schon doch mehr Outside oder so.
Ja, es war viel außen ausgestellt, das stimmt. Das Wetter hat aber gut mitgespielt. Also es war zumindest sonnig und ich glaube, der Wind hatte dann auch schon ein bisschen nachgelassen. Ne? Und drin war eine Bühne noch, genau, und dann eben so der Partybereich. So. Aber es ist deutlich kleiner, das stimmt. Man sagt auch, es ist mehr Business to Business, wobei es waren schon auch eben Piloten da, mit denen wir uns ja dann auch sehr gut unterhalten haben noch am Abend. Ja, es ist anders, aber es ist auch schön und mich würde es freuen, wenn das auch ein bisschen wächst da unten.
Und es ist klein, aber fein. Und man fliegt ans andere Ende der Welt und trifft alte Bekannte, der Fabian von Garmin. Also wirklich, also Grüße gehen raus. Wirklich, ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also es ist irgendwie war dann doch auch ganz nett, auch da noch mal ein großes Hallo zu haben.
Das glaube ich. Da die Fliegerwelt ist doch ganz klein irgendwie. Dann lasst uns mal einen Rückblick und einen Ausblick machen. Einerseits rückblickend, wenn jetzt mal ein Pilot beschließen würde, er möchte das auf eigene Faust machen. Was würdet ihr ihm raten?
Auf jeden Fall würden wir ihm raten, sich gut auf die Validierung vorzubereiten. weil letztendlich ohne die Validierung bekommt es kein Flugzeug, damit entfällt natürlich komplett die Tour. Und das andere ist wirklich dieser Buschpilotenkurs, weil der bringt einen so weit nach vorne, dass man wirklich halt auch die Tour eben durchs Land auf jeden Fall auch alleine fliegen kann, auch die verschiedenen Airstrips anfliegen kann, auch wenn wir, wie gesagt, auch zwischendurch größere Airstrips angeflogen sind. So ist es dennoch. Es gibt einem einfach wirklich ein sehr gutes Gefühl. Wichtig ist halt auf jeden Fall auch, dass immer die Flugpläne gemacht sein müssen. Ganz, ganz wichtig. Die Dokumentenlage muss gemacht sein. Und zwar komplett, auch wenn man nicht weiß, was bei der Immigration und aber im Customs tatsächlich an Dokumenten gewollt werden. Also es gibt tatsächlich verschiedene Dokumente. Wir sind auch immer mit den ganzen verschiedenen Dokumenten direkt zu Customs und Immigrations vorgelaufen. Aber jede Crew hatte trotzdem andere Papiere abgegeben. Der eine hatte den Einreisebescheid abgegeben, der andere. Es ist ein bisschen willkürlich, aber deswegen immer alles dabei haben, keine Fragen stellen, einfach bitteschön, dankeschön und auf Wiedersehen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, dass man sich die Touren auf jeden Fall gut anschauen muss, weil man fliegt lange, lange über nichts. Also die Waypoints sind halt wirklich schwer zu erkennen. Das ist schon gut, wenn man gut ausgestattet ist und auf jeden Fall zu zweit fliegt, weil auch einmal eben das Navigieren, also einer fliegt, ja, also das haben wir gemacht, wir haben geteilte Cockpits gemacht, einer ist geflogen, der andere hat so ein bisschen navigiert und eben auch den Funk gemacht. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, einfach weil es vieles Unbekannte gibt. Das Funken ist auch teilweise ein bisschen schwer zu verstehen, weil die Dialekte so sind oder auch teilweise aufgrund der großen Strecken auch die Verbindung nicht immer so gut ist und man dann ganz froh ist, wenn man auch vier Ohren hat. Letztendlich Vorbereitung, wie bei uns auch, ganz, ganz wichtig, oder? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Und dann sind es auch noch so, also echt Kleinigkeiten, aber wir wurden mehrfach darauf hingewiesen, unbedingt, wenn ihr an eine Tankstelle fahrt, keine Handbremse und Schocks unter die Reifen. Ja. Und außerdem am Verkehrsflughafen tatsächlich Sicherheitswarnwesten, da achten die aber auch drauf. Also das sind so die Kleinigkeiten. Aber es kann dir, also war zumindest die Erzählung auch passieren, dass sie dich dann nicht betanken, wenn du darauf nicht achtest. Deswegen sollte man das tun.
Und auch bevor man losfliegt, auch gerne nochmal einen Blick in den Tank reinwerfen. Wir haben da keine schlechten Erfahrungen gemacht, das möchte ich wirklich vorweggeben. Aber es gibt halt einfach auch die Erfahrung, dass über Nacht dann gerne mal der Tank am nächsten Morgen leer ist. Die Erfahrung, die wir noch gemacht haben, ist tatsächlich, dass wir einen Ramcheck hatten vom Customs her, dass die wirklich sich den Flieger anschauen und da einfach letztendlich auch einfach sich bereitstellen. Also wir hatten da jetzt keinen Stress mit Backschisch oder ähnliches. Also auch das lief alles perfekt. Und wir haben uns da jetzt aber auch nicht in irgendeiner Art und Weise quergestellt oder so, sondern wollten sich den Flieger anschauen. Also haben sich den Flieger angeschaut, haben sie nichts gefunden, ist alles fein.
Ein Punkt noch. Einmal hatten wir ein bisschen Angst um unsere Reifen, weil es gibt Tiere, ich glaube, es sind Hyänen oder so, die mögen ganz gern Gummi.
Ja.
Und je nachdem, wo der überall ist, am Reifen, vielleicht auch am Flügel, so ein Schlagschutz, wie gesagt, das Steinschlagschutz, ne? Kann passieren, dass sie das anfressen. Und die Geschichte hatten wir eben in einem Online-Briefing mitbekommen. Und dann war das bei unserer ersten Unterkunft in der Kalahari. Und dann hatten wir die Fliege abgestellt und sind einfach weggedüst. Und dann dachten wir uns so, oh, jetzt schauen wir vielleicht doch nochmal, ob da irgendwas war. Also ich glaube, die Guides hätten uns wahrscheinlich, also die uns dann abgeholt haben für die Lodge, die hätten uns wahrscheinlich Bescheid gegeben. Aber tatsächlich kann man dann schon mal überlegen, so Dornbüsche oder so auf die Reifen zu legen, damit das eben nicht passiert.
Oder ja, spannend, das sind so Sachen, an die man nicht denkt.
Oder die Herren haben auch noch eine andere Möglichkeit. Das geht bei uns Frauen etwas komplizierter. Ich denke, es ist klar, was ich meine, oder?
Okay, wenn das auch funktioniert.
Soll funktionieren, wir haben es nicht getestet.
Ja. Ihr habt gerade noch mal das Thema Navigation angesprochen und ich kenne euch beide ja. Ich besorge für euch ja auch liebend gerne immer Karten, wenn ich schaffe. Ihr seid also große Kartenflieger, aber mit was für einer Software kann ich denn da fliegen? Weil wir sind ja fast alle irgendwie Softwareflieger.
Also es geht beides. Wir sind mit SkyDemon geflogen, weil einer unserer Teilnehmer da einen recht überzeugenden Forum-Eintrag, eine Diskussion rausgezogen hatte. Man muss aber sagen, da sind nicht alle Flugplätze drauf. Und auch nicht, also die Infos sind deutlich spärlicher. Und auch Papierkartenmaterial haben wir zwar bekommen, aber die sind halt teilweise steinalt. Und auch da ist nicht alles drauf. Also wir wurden schon immer wieder motiviert, dann tatsächlich mit Koordinaten diese einzelnen Punkte, die ja im Flugplan enthalten waren, also im Pilot Log, dann auch einzuzeichnen. Da lernt man dann mal wieder, wie das eigentlich funktioniert. Jetzt gerade ganz frisch noch drin. Aber das ist eine Kombination, würde ich sagen. Und Vorflight scheint wohl auch zu gehen, hatte jetzt bei uns aber keiner dabei.
Okay.
Gut. Für uns war es einfach wichtig, dass jeder dieselbe Software hatte, weil wir einfach auch wirklich jeden Tag die Briefings für den nächsten Tag gemacht haben, sodass wirklich jede Crew den gleichen Wissensstand hatte und wirklich dann auch gut vorbereitet losgeflogen ist. Also da ist dann keiner irgendwie noch mit einem Fragezeichen gestartet. Das war immer wichtig. Und deswegen war halt wichtig, auch auf demselben, auf derselben Software zu arbeiten.
Ja, normalerweise würde ich jetzt fragen, wenn ihr diese Reise nochmal machen würdet, aber ich habe heute irgendwie auf Social Media was mitbekommen, dass das wahrscheinlich der Fall sein wird. Von daher meine Frage erstmal, was würdet ihr anders machen und wann wollt ihr denn wieder los?
Also wir machen tatsächlich jetzt was anders und wir machen es auch zu 100%, aber wir teilen es jetzt ein bisschen. Also um ein bisschen Klarheit in die Sache reinzubringen, es geht am 6.12. noch dieses Jahr auf einen Buschpilotenkurs, weil wir sehr viel Feedback bekommen haben, dass 3 Wochen doch teilweise ein bisschen lang waren. Teilweise auch, die Reise ist halt einfach sehr kostenintensiv, das muss man sagen, bei 3 Wochen. Und 3 Wochen fliegen und so viele Stunden fliegen und dann eben auch die Unterkünfte, Fluglehrer und alles dazu. Das war einfach ein Punkt. Und es gab einfach auch Leute, die gesagt haben, Mensch, ich habe einfach Bock, dieses Cowboy-Fliegen oder diesen Buschpilotenkurs zu machen, um fliegerisch besser zu werden. Und dann haben wir eben sehr gute Erfahrungen gemacht, eben mit dem Partner vor Ort und auch, wie gesagt, mit dem gesamten Team, was wir dann auch durch die Aero und so hatten, haben wir einfach gesagt, okay, das hat so gut funktioniert und das Feedback auch der Leute, die jetzt mit uns geflogen sind, war auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir gesagt, okay, hilft nichts, das müssen wir einfach nochmal machen und kommen dem Wunsch hier tatsächlich auch nahe, eben auch mal eine kleinere Reise anzubieten, sodass man vielleicht jetzt erst den Buschpilotenkurs macht und später nur eine Safari mitfliegt, einfach weil es urlaubstechnisch einfacher ist. Oder wenn man sagt, okay, Safari, ich will lieber mit der Familie verreisen oder habe ich schon gemacht oder keine Ahnung. Mir geht es nur darum, fliegerisch besser zu werden. Und deswegen haben wir jetzt tatsächlich gesagt, wir machen noch in diesem Jahr den Buschpilotenkurs und der geht vom 6.9. bis zum 14.9. Und den kann man in zweifacher Weise buchen, also einmal inklusive Validierung natürlich. Und das andere ist halt, du kannst 9-Stunden-Kurs machen oder eben auch einen 18-Stunden-Kurs. Und geht dann eben vom 6., also beide komplett, also entweder hast du ein bisschen mehr Freizeit oder du fliegst ein bisschen mehr und ist eben vom 6. bis zum 14.
Cool. Ja, das ist ja schon bald.
Ja.
Aber bestimmt spannend. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihr da viele Leute findet, die da Interesse haben. Viele waren ja auch bei euch auf der Aero schon am Stand und haben da dementsprechend Interesse bekundet.
Dank euch, muss man auch an dieser Stelle sagen.
Ja. Machen wir ja gerne. Das ist ja eine echt coole Sache. Ich beneide euch immer, wenn ich irgendwo sehe, dass, ach, die wieder in den Bahamas, ach, wieder in Afrika.
Oder komm mit.
Ja.
Er hat sein PPL, er kann jetzt mitkommen.
Ich könnte jetzt, ja genau. Jetzt muss nur noch die Urlaubszeit da mitspielen und es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn man auf der Aero ist und auf Oshkosh ist und sonst was und dann auf einmal sind 30 Tage Urlaub dann doch schnell vorbei, ne?
Und das ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir entzerren das jetzt mal ein bisschen, sodass man vielleicht jetzt dieses Jahr Buschpilotenkurs mitmacht und dann vielleicht im nächsten Jahr einfach nur die Safari.
Super. Also das heißt, wer jetzt Lust hat auf nicht Safari, sondern Buschpilotenkurs, der soll sich jetzt bei euch melden. Wo kann er das am besten machen?
Entweder über die Homepage. Da gibt es alle Informationen zu der Tour bereits oder einfach über die Homepage einen Termin mit uns vereinbaren. Dann können wir da gerne mal eine halbe, dreiviertel Stunde ganz intensiv nochmal drüber besprechen, was es für Leistungen gibt. Und ansonsten natürlich die Social-Media-Kanäle.
Und wir haben einen Infoabend geplant am Dienstag. Ich glaube, das ist der 26. August und um 19 Uhr abends, genau. Alle Infos auch dazu auf unserer Webseite und ansonsten team@elawas.com. Da sind wir auch immer erreichbar.
Super, das packe ich euch alles in die Shownotes. Auch den Link zu eurem Infoabend und dann für alle Leute, die sich da interessieren, können sie dir gerne mal reinhören. Moni, Alex, ich danke euch vielmals. Es ist wie immer eine Freude gewesen, mit euch zu sprechen und zumindest irgendwie virtuell an euren Erlebnissen teilhaben zu können. Irgendwann schaffen wir das bestimmt mal, dass wir mitkommen. Vielleicht kriegen wir ja auch den Fritz mit dabei. Der liebt Südafrika, das weiß ich. Mhm. Von daher wäre das ja ein Ziel.
Eine kleine Ergänzung noch. Wer ein paar Impressionen nochmal haben möchte, wir haben auf YouTube heute auch noch ein kleines Video hochgestellt. Dann weiß man zumindest schon mal so ein bisschen, was einen erwartet. Und dann kriegen wir vielleicht auch dich und den Fritz überredet, mitzufliegen.
Ja, dann werde ich mir das Video jetzt gleich mal angucken. Dann freue ich mich, euch bald wiederzusehen. Genau, und das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja noch einen Termin in diesem Jahr, wo wir uns auf alle Fälle sehen werden. Und zwar in Hildesheim.
Genau, zu unserem Fly-In.
Wollt ihr ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, sehr gerne. Also auch da werden wir noch mal einen kurzen Einblick geben in unsere Afrika-Tour. Also auch da werden wir sicherlich nur mal ein paar Bilder zeigen und noch ein paar Geschichten erzählen. Und dann haben wir als Highlight dieses Jahr eine Panel-Diskussion, wo wir zu einem Thema 4 Experten uns eingeladen haben. Also auch Leute, mit denen wir schon online Aviator-Meetups gemacht haben. Und wir werden dann dieses Thema, was wir haben, beleuchten lassen von diesen 4 Experten, was, glaube ich, sehr spannend sein dürfte, wenn man dann die unterschiedlichen Ansichten mal auf so ein Thema zusammenbringt. Dann aber auch noch natürlich die Piloten im Publikum mit einbindet, weil das ist ja unser Klassiker. Wir möchten es immer interaktiv gestalten. Und das gehört dann auch dazu für uns, dass auch die Leute, unsere Gäste mitdiskutieren.
Das hört sich spannend an. Ich kann schon kaum erwarten. Wann und wo findet das denn statt?
6.9. in Hildesheim. Und zwar auf der Aviators Farm von Thomas Schütthoff. Ich denke, der eine oder andere von euch wird es auf jeden Fall kennen. Du kennst es schon sehr, sehr gut. Wir freuen uns auch sehr, dass du wieder mit dabei sein wirst. Und natürlich ist für gutes Essen gesorgt, gute Stimmung, Musik, spannende Gespräche, großer Austausch. Und die Experten von der Panel-Diskussion, die werden auch auf jeden Fall den ganzen Tag zur Verfügung stehen. Und da sind unter anderem Leute von der FIS dabei, Luftrechtexperten, Mittelflugtrainings. Also so viel darf schon verraten werden. Die nächsten Informationen kommen ganz zeitnah. Und wer dann auch, da auch mal ein direktes Gespräch sucht oder auch mal Feedback haben möchte, ist natürlich immer herzlich eingeladen, sich untereinander auszutauschen, zu vernetzen und natürlich auch mal uns kennenzulernen für die nächste Reise oder das nächste Online-Meeting.
Super. Ich freue mich drauf, euch da zu sehen und wünsche euch dann einen schönen Abend und always many happy landings.
Vielen Dank, Johann, für das Interview und dir auch einen schönen Abend.
Genau, dir auch einen schönen Abend. Danke dir.
Ciao.
Ciao. Ciao.